O ewige, heilige Dreifaltigkeit, nimm Wohnung in mir, damit ich in dir Wohnung nehmen kann. Hebe mich aus meiner Niedrigkeit empor in dein Licht. Oh shit, gleich kommen ja die zwei aus der Gemeinde, die ich zum Gebet bestellt habe. Diese Mathilde und die Friederike brauche ich ja jetzt eigentlich gar nicht mehr. O ewige Dreifaltigkeit, bewahre mich in dieser heiligen Stunde vor Menschen, die nicht hierher gehören. Sie würden meine Probleme eh nicht verstehen, sie würden sich nur entsetzen über dieses Gerichtsverfahren wegen der Steuerhinterziehung. Über mein Liebesverhältnis am Arbeitsplatz, das allmählich meine Ehe kaputt macht. Nein, du bist allmächtig, du kannst alles wenden. Diese schwachen Menschen können es nicht.
Hallo Günther. Die Mathilde kann heute leider nicht. Ihre Mutter geht es nicht so gut, da musste sie sie besuchen gehen. Aber wir haben ja schon oft zusammen gebetet. Dann wird das ja heute auch gut gehen.
Ja, schon. Aber Gott hat mir gesagt, dass ich diese Probleme mit ihm alleine ausmachen kann.
Ach so. Aber heute Morgen, da hast du doch angerufen und wolltest dringend Gebetsunterstützung. Naja, und also du weißt, ich brauche 1,5 Stunden hierher.
Ja, tut mir leid, trotzdem.
Also, du brauchst heute kein Gebet.
Richtig.
Bist du dir ganz sicher?
Ganz sicher.
Na gut, dann bis bald. Tschüss.
Bis bald.
Tja, im Bündnis mit Gott und anderen ist heute das Thema. Wie sollen wir die Kämpfe unseres Lebens bestehen und die Hindernisse bewältigen? 3 Predigten haben wir schon gehört. Wir müssen die Hindernisse realisieren, den richtigen Kampf kämpfen und nicht den falschen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Heute, wir sind siegreich im Kampf, wenn wir im Bund mit Gott und mit anderen sind und wenn wir uns als Bündnispartner Gottes verstehen. Denn nur dann kann er unseren Kampf segnen. Und wenn wir uns mit anderen Menschen verbünden, die ebenfalls mit ihm im Bund stehen. Ja, das mal so als Vorausschau. Schauen wir mal, wie es bei David war. 1. Samuel 17 heißt es. Während er, also David, noch mit ihnen redete, das sind die anderen, das ganze Heer der Israeliten, trat gerade aus den Reihen der Philister ihr Vorkämpfer, der Philister namens Goliath aus Gath, hervor. Er rief die gewohnten Worte und David hörte es. Als alle Israeliten den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Sie sagten, habt ihr gesehen, wie dieser Mann daherkommt? Er kommt doch nur, um Israel zu verhöhnen. Und ein paar Verse später. Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, sagt David, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Und dann macht er sich auf in den Kampf. David wusste, dass es nicht irgendein Kampf ist, sondern er führte ihn, weil ein ungläubiges Volk, das Volk der Philister, den lebendigen Gott verhöhnte. Und er wusste sich als Teil dieses Volkes, das mit Gott im Bund steht. Und er wusste von daher, Gott ist mit diesem Volk im Bund, also ist es Gottes Kampf, den ich hier kämpfe. Es ist ein Kampf in Gottes Sinn. Wenn wir uns nochmal erinnern an die Predigt von Klaus Henning vor ein paar Wochen, wer sie nicht hier war, hört sie euch an. Ich fand sie außergewöhnlich, hat mich zutiefst berührt. Es ging nämlich darum, ob wir die richtigen Kämpfe kämpfen, wenn wir kämpfen. oder ob wir unsere Kraft in Kämpfe einsetzen, die nicht von ihm sind. Also kämpfen wir für uns oder kämpfen wir für das, was Gott wichtig ist? Kämpfen wir, weil wir zum Beispiel verletzt sind oder weil wir in unserer Ehre gekränkt sind oder weil wir uns ungerecht behandelt fühlen, oder kämpfen wir für etwas, was Jesus wichtig ist? Mich hat das ziemlich berührt, weil ich denke, wie oft kämpfen wir für unsere eigenen Sachen, für das, was uns wichtig ist, und haben dann gar keine Zeit mehr für das zu kämpfen, was Jesus wichtig ist, weil es so viel Kraft kostet, diese Kämpfe zu kämpfen. Heute ist dann die Frage, was will denn Jesus? Was entspricht seinem Bund? Für David war es klar, die Philister haben Israel nicht in Ruhe gelassen. Philister wollten Israel, das Land, immer streitig machen, was Gott ihnen noch gegeben hatte. Und von daher wusste David, dass er im Namen Gottes kämpft und nicht um seine eigenen Ehre willen. Es ging nicht um ihn, sondern es ging um Gott. Das Zweite, was David wusste, war, dass es sein Bundesvolk war. Gott hat einen besonderen Bund mit Israel geschlossen und wollte mit diesem Volk Geschichte schreiben. Denn er hatte es erwählt als sein besonderes Eigentum, um an diesem Volk deutlich zu machen, was er möchte für alle Menschen und für die Welt. Israel sollte wie ein Beispielvolk sein, wie ein Modellvolk. Dass es nicht so war, ist ein anderes Thema, aber jedenfalls, das war der Plan Gottes. Alle Welt sollte an Israel Gottes Liebe erkennen und Gottes Ordnungen und Gottes Vorstellung für unser Leben. Und das hat David Rückendeckung gegeben und auch die Gewissheit, dass er kämpfen soll und dass es Gottes Kampf war. Was heißt es für uns? Die erste Frage, die sich mir dann stellt, ist: Wissen wir, dass wir gerade diesen Riesen in unserem Leben besiegen sollen? Eben doch mal, ist es Gottes Kampf, den wir kämpfen? Klaus Henning hatte so ein paar kleine Beispiele genannt aus unserem Alltag. Wirklich kleine Dinge, und trotzdem, ich habe gedacht, naja, okay, das trifft mich schon hier und da auch. Und er hat dann so dieses Beispiel gesagt, wenn man auf der Autobahn so geschnitten wird, da überholt einer rechts und setzt sich dann so direkt vor einen und eigentlich hält man selbst die Geschwindigkeit ein und so weiter. Und Gegner auf der Autobahn, wenn ich das mal so sagen will, kriegen dann immer eine Salve von Lichthupen hinterher. Und es regt mich auch ziemlich auf, weil ich es für sehr gefährlich halte, rechts zu überholen. Und das tut man ja nicht. Oder auffahren oder so. Also, naja. Und da habe ich gedacht, okay, Klaus Henning hat es auch genannt. Ich bin mit ihm auch schon häufig Auto gefahren. Sowohl wenn er am Steuer saß, wie auch wenn ich am Steuer saß, dachte ich, okay, das ist eigentlich kein Kampf in Jesu Sinne. Das könnte ich auch lassen. Gut, ich habe es seitdem auch nicht mehr gemacht. Es hat mir wirklich zu Herzen gesprochen. Aber es gibt ja auch so Kämpfe in der Gemeinde, nicht? Wo wir so einen Konflikt haben, wo wir selbst was durchdrücken wollen, oder wie oft verschwenden wir unsere Kraft in solchen Kämpfen, in denen es ums Recht haben geht, und wo wir dann keine Kraft mehr haben für die Kämpfe, in die Gott uns eigentlich hineinstellt. Wo wir so beschäftigt sind mit uns selbst und mit dem, was wir jetzt wichtig finden, und gar keine Kraft mehr haben, Menschen einzuladen, die Jesus nicht kennen, oder unseren Nachbarn von Jesus zu erzählen oder die Werke Jesu zu tun zum Wohl der Menschen in unserer Stadt oder was auch immer. Also es ist so viel Kleinkrieg oft. So, ja. Und da sind wir alle mehr oder weniger immer mal wieder beteiligt. Und das hat mich eben auch daran erinnert, als der Klaus das so sagte. Für was kämpfen wir? Geht es um Gottes Sache oder unsere eigenen Themen? Dann die zweite Frage: Stehen wir im Bund mit Jesus? Er ist ja unser Bündnispartner. Und ja, ich glaube, er kann uns tatsächlich auch nur unterstützen, er will uns nur unterstützen, wenn wir seine Kämpfe kämpfen und nicht unsere eigenen, wenn wir für sein Reich kämpfen und die Dinge seines Reiches. Wir können natürlich davon ausgehen, dass wir Gottes Kinder sind, und das hängt im neuen Bund nicht an unserem Wohlverhalten, sondern daran, dass er uns das geschenkt hat, dass wir seine Kinder sind, dass wir im neuen Bund stehen. Und wir sind als Gottes Kinder, haben wir die Möglichkeit, auf ihn zu hören, und wir können die Verheißungen, die er uns gegeben hat, in Anspruch nehmen und als Grundlage nehmen. Ja, und wenn ich davon ausgehe, in so einem Kampf, dass ich Gottes Kind bin, kann ich natürlich wissen, Gott ist auf meiner Seite, zumindest auf der Seite meiner Person. Je nachdem, um was es dann geht, ist er vielleicht dann nicht bei der Sache auf meiner Seite. Sondern das ist halt die Frage, nicht? Und so die Frage, ist es jetzt das, was er will, für was ich jetzt gerade kämpfe? Also auf der einen Seite kann ich wissen, wenn Gott mich angreift, dann greift er ein Kind Gottes an. Wenn ich aber einen anderen Christen angreife, steht er genauso auf dessen Seite, nicht wahr? Dann greife ich auch ein Kind Gottes an. Also das ist dann gar nicht so einfach. Oder wenn ich einen anderen Menschen angreife, der Jesus nicht gehört, ist es immerhin ein geliebtes Geschöpf Gottes. Und das geht eben auch nicht einfach so. Selbst wenn mir ein Mensch Unrecht tut, ist er von Gott geliebt. Und ich muss unterscheiden zwischen ihm und dem, was da jetzt inhaltlich läuft. Und da ist mir meine Frankfurter Freundin ein großes Vorbild. Und ich erzähle euch jetzt eine krasse Geschichte. Ich finde die wirklich krass. Sie waren als Ehepaar, bevor sie ein Haus gekauft haben, in einer Mietwohnung, nur für ein einziges Jahr, hatten eine Mietkaution zahlen müssen, 4.000 Euro. Sie sind wirklich sehr ordentliche Menschen. Sie haben da nichts kaputt gemacht. Die Wohnung war, bis sie auszogen, nicht völlig in Ordnung, weil die Klingel immer noch fehlte, weil es ein Neubau war und so weiter. Es war ein kleiner Fleck auf dem Parkett, aber sonst nichts. Das wollten sie dann professionell reinigen lassen, die Vermieter. Sie haben bis heute ihre Kaution nicht zurück, 4.000 Euro. Was macht meine Freundin? Sie weiß, dass dieses Vermieter-Ehepaar ein Problem hat. Die haben sich inzwischen getrennt. Sie trifft sich mit der Frau, redet mit ihr über ihre Probleme, über Jesus und betet mit ihr und betet dafür, dass sie zum Glauben findet. Sie thematisiert diese 4.000 Euro nicht. Sie haben mittlerweile beschlossen, okay Gott, dieses Geld gehört dir. Wenn wir es je wieder kriegen sollten, werden wir es spenden. Es ist nicht unseres. Also, wow. Sie kämpft darum, dass diese Frau Jesus kennenlernt und dass dieser Frau geholfen wird und nicht um ihr Geld. Und sie möchte dieses Geld samt ihrem Mann, eben die haben das zusammen beschlossen, einsetzen für das Reich Gottes. Finde ich echt stark. Ich finde es ein bisschen krass, weil es ist, ich glaube, wir müssen uns als Christen auf der anderen Seite nicht übers Ohr hauen lassen. Ne? Also es ist auch da zu gucken. Ich denke, sie haben es einfach von Gott gehört. Ich sage jetzt nicht, das ist immer dieselbe Methode und dieselbe Art richtig von Gott. Und wir dürfen nie für unser Recht kämpfen, weil das ist ja rechtens, dass sie eigentlich dieses Geld kriegen müssten. Aber wir müssen auf ihn hören. Was ist denn von ihm? Was will er? Ja, wenn ich als Kind Gottes kämpfe, hat das auch noch Auswirkungen auf meine Kampfmittel. Und die sind tatsächlich heute anders als zur Zeit Davids. Und die Kampfmittel heute, die sehen wir in der Bergpredigt, also für uns im Neuen Bund, die sehen wir nach Epheser 6. Das Schwert ist das Wort Gottes, aber auch nicht in dem Sinne, dass wir es den anderen um die Ohren hauen. Aber eben bei David war es dann das reale Schwert, das ist es heute natürlich nicht. Was ich auch noch sehr hilfreich finde, ist zu unterscheiden zwischen dem Feind und dem Feind. Ich glaube, der eigentliche Feind ist, sag ich mal, Mr. S. Und nicht der andere Mensch. Mr. S. Ja, der Teufel, feindliche Mächte, Negativmächte. Also der Zerstörer, der Lügner, der Durcheinanderbringer. Das ist unser Feind. Und den sollen wir bekämpfen. Und dieser Feind will tatsächlich unsere Beziehungen kaputt machen. Er will die Gemeinde kaputt machen. Er will gutes Leben kaputt machen. Er will Ehen kaputt machen. Er will gute Kommunikation kaputt machen und so weiter. Und er benutzt dazu unsere Schwächen, unsere Fehler und all das, was wir so mitbringen und was unser eigen ist. Und wenn so etwas ist, so ein Konflikt oder so eine Geschichte, wo unsere Schwächen aufeinander prallen, ist eigentlich die Frage, ja, wie kämpfen wir jetzt dagegen? Wer ist denn jetzt unser eigentlicher Feind? Und von Gott her wäre es nicht der andere Mensch, sondern das, was ihn reitet. Oder das, was uns reitet, das sind ja oft zweierlei Dinge. Aber selbst bei einem Verbrechen, dann wäre es jetzt nur auf dieser einen Seite. Was reitet diesen Menschen? Das ist der Feind. Und da kann ich mit Gottes Waffen dagegen kämpfen. Eben nicht, indem ich meine menschlichen Feinde töte oder vor anderen schlecht mache, was ja auch ein Mord ist, ein Rufmord, sondern was ist unsere Waffe? Lieben, segnen, um Vergebung bitten, vergeben, Missverständnisse klären, Wünsche und Erwartungen aussprechen und damit umgehen, vielleicht Kompromisse schließen, was auch immer. Was heißt es noch, als Gotteskind zu kämpfen? Es heißt, sich auf Gottes Verheißungen stellen und an die können wir uns erinnern. Und es ist gut, wenn wir sie in uns haben und wenn wir viel gut die Bibel kennen, weil da stehen sie drin. Und sich auch zu erinnern, was sind denn die Verheißungen in meinem Leben? Welche sind mir denn besonders wichtig? Und ich denke zum Beispiel an eine, die mir besonders wichtig ist: denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten werden. Darauf habe ich mich schon oft gestellt. Römer 8. Oder siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Matthäus 28. Oder ich fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesaja 43. Oder der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Psalm 23. Ihr werdet eure eigenen haben, die euch wichtig sind. Und es ist gut, sich daran zu erinnern. Was hat er euch mitgegeben? Auf welche Verheißungen stellt ihr euch? Auf Gott zu hören heißt dann auch, mit Gottes Möglichkeiten rechnen. Und in seinem Sinne und in seiner Art die Welt anzuschauen und die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Dieser Verfasser, Leif Hetland, von dem Buch, auf das wir uns jetzt so beziehen, auch als Prediger, beschreibt ein krasses Bild, eine krasse Geschichte. Er ist in Pakistan zu irgendeinem Dienst und er sieht im Fernsehen ein Interview mit einem Mann. Ich weiß jetzt nicht, was er für eine Funktion hatte, ob er Politiker war oder sonst. Jedenfalls ein Mann, der sehr bekannt war in Pakistan. Und er hatte den Eindruck, er soll diesem Mann einen Friedenspreis, einen internationalen Friedenspreis geben. Und hat dann die Leute, die er in Pakistan kennengelernt hat, gefragt, hey, wie kann ich Kontakt kriegen zu diesem Mann? Und er hat gesagt, oh, das geht überhaupt nicht, das geht gar nicht. Wie sollst du denn da Kontakt kriegen? Und das ist, ja, weiß nicht, also wäre so ähnlich, wie wenn wir jemand Kontakt haben möchten zu einem Minister vielleicht von der Bundesrepublik. Naja, jedenfalls, er wusste, das ist von Gott. Also jetzt, gut, der Test ist dann natürlich auch, wenn man sich dann auf den Weg macht und das dann funktioniert, was von Gott oder nicht. Jedenfalls, er ist das Risiko eingegangen und hat dann alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Und schließlich und endlich hat er Kontakt gekriegt zu diesem Mann, hat ihm einen Friedenspreis übergeben, den er dann mit seiner Organisation vorher noch kreiert hatte. Also es ist ein bisschen crazy, dieses Beispiel. Aber jedenfalls, dieser Mann ist dann wirklich sehr hineingekommen in einen Friedensdienst. Das war aber zu der Zeit, als er diesen Eindruck hatte, er sollte zu ihm gehen, nicht so. Und Life Headland schreibt dann, Gott sieht einem Menschen eben nicht das, was man so offensichtlich sieht, sondern er sieht tiefer, er sieht das Potenzial in einem Menschen. Ist auch ein Vers, der, also er bezieht sich auf einen Vers aus dem Samuel-Buch. Gott sieht nicht das, was vor Augen ist, sondern sieht das Herz an. Und er hat in diesem Menschen Friedenspotenzial gesehen. Und so ist es ja bei vielen Personen gewesen in der Bibel. Zum Beispiel Samuel war ja auf der Suche nach einem neuen König und wurde dann zu Isai geführt. Und er hat dann alle seine Söhne kommen lassen, bis auf David, weil das war so ein kleiner Hirtenjunge, das war der Kleinste. Und der war draußen unter die Schafe geweidet. Und Samuel sagt, nee, das sind die alle nicht, hol mal den anderen, gibt's da noch einen? Und Samuel hat in diesem gesehen, das ist der nächste König. Er hat das Potenzial gesehen und er hat ihn gesalbt. Dann Saulus, der die Christen verfolgt hat. Und Gott hat vorher schon gesehen, das wird der Apostel Paulus. Er hat dieses Potenzial gesehen in diesem Mann. Zur Zeit, als er die Christen verfolgt hat. Gott hat in Jakob, diesem Betrüger, schon den Glaubensvater gesehen. Das ist auch so etwas, was sehen wir in einem Menschen an Potenzial. Ich habe eine Sache in Kalifornien erlebt, als ich in Kalifornien war vor 11 Jahren, in meiner Sabbatzeit, war ich an einem See und da ging ein Vater unglaublich aggressiv mit seinen Kindern um. Ich fand das fürchterlich. Aber plötzlich dachte ich, Gott spricht zu mir und sagt, wenn dieser Mann diese Aggressivität, dieses Potenzial, was er hat, dieses Energiegeladene für das Reich Gottes einsetzt, was wäre das für ein Schatz? Und was wäre das für eine Kraft? Leider bin ich dann nicht auf ihn zugegangen. Ich denke, heute würde ich es machen. Ich habe dann gedacht, ah, mein Englisch ist nicht so gut. Ich werde ihm das wahrscheinlich gar nicht sagen, beibringen können, was ich da jetzt gehört habe. Aber das war so ein starker Eindruck, dass ich dachte, oh Mann, Gott kann diese Kraft verwenden für sich. Dann bekommt sie eine positive Auswirkung. Denn Menschen, die viel auch Aggressionspotenzial in sich haben, können viel bewegen. Positiv. Es kommt halt darauf an, mit Aggression, ob man zerstört oder ob man etwas aufbaut. Diese Lebenskraft der Aggression ist für beides da. Also eigentlich für das Positive. Genau, nicht für beides, für das Positive. Um etwas aufzubauen. Ja, es geht um den Bund mit Gott, mit Jesus und die Konsequenzen daraus. Das war der erste Punkt, der zweite wird kürzer. Im Bund mit anderen stehen. David hatte einen Freund, Jonathan, und die beiden haben sich Treue versprochen, waren beide im Bund mit Gott und haben miteinander einen Bund geschlossen. Und sie standen zueinander. Was Jonathan betraf, war das sehr erstaunlich, denn Jonathan war ja eigentlich der rechtmäßige Thronfolger. Er war der Sohn von Saul. Ihm hätte der Thron zugestanden. Und er wusste offensichtlich, nein, ich bin nicht der Richtige, sondern David wird sein. Und er hat mit ihm einen Bund geschlossen. Er hat ihn geschützt und er hat ihn begleitet auf den Weg zum Thron. 1. Samuel 18, nach dem Gespräch Davids mit Saul, schloss Jonathan David in sein Herz. Und Jonathan liebte David wie sein eigenes Leben. Und er schloss einen Bund mit David. Und er zog den Mantel, den er anhatte, aus und gab ihn David, ebenso wie seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Also all das, was was er hatte, auch von seinem Vater, was ihn ausgemacht hat, als rechtmäßiger Thronfolger, hat er David gegeben. Und sie haben einen Bund geschlossen und Jonathan hat David geschützt, immer wieder. Später gibt es noch andere Menschen, mit denen David sich verbündet. Davon lesen wir 1. Samuel 22. Bleibt die Frage, haben wir Menschen, mit denen wir die Kämpfe unseres Lebens durchsprechen können? Haben wir Menschen, mit denen wir die Kämpfe durchbeten können, vor denen wir beichten können? Menschen, die an unserer Seite sind und an deren Seite wir sind. Menschen, die wir nicht fallen lassen, wenn es ihnen schlecht geht und die uns nicht fallen lassen, wenn es uns schlecht geht. Menschen, vor denen wir Rechenschaft ablegen für unser Leben, die uns fragen dürfen nach unserem Leben, die uns auch reinreden dürfen. Oder ist es so wie in dem Sketch, den wir gerade gesehen haben? Wir sind heilig fromm, aber in unserem Keller liegen die Leichen. Und davon hat keiner eine Ahnung und wir haben einfach nur eine fromme Fassade. Nach außen ist ja alles in Ordnung. Was steckt hinter unseren Fassaden? Dürfen andere dahinter sehen? Haben wir solche Bundesbeziehungen? Wir müssen sie ja nicht so nennen. Aber haben wir Menschen, mit denen wir verbindliche Beziehungen haben? Wo es nicht so ist, dass wir, gerade wenn es uns dann mal gut geht oder wenn wir den Menschen gerade mal brauchen oder okay finden, dass wir mit ihm eine Zeit befreundet sind und dann es wieder lassen. Ich weiß von manchen, die, wenn sie selber in Not geraten oder in Krankheiten oder sonstige Schwierigkeiten, dass sie dann sagen, oh, ich dachte doch, mit dem oder jenem wäre ich befreundet, aber jetzt sind die weg und wollen nichts mehr mit mir zu tun haben, rufen mich nicht an und irgendwie sind nicht zu sprechen. Und das ist so ein Punkt, wo es sich dann zeigt. Ist so eine Verbindung verbindlich? Überdauert sie Konflikte und Meinungsverschiedenheiten? Und dann wird sie mich schützen, sie wird uns Stärke geben, sie wird uns ermutigen in Schwierigkeiten und lassen uns aufblühen. Die Ehe ist so eine Beziehung, jedenfalls sollte sie so sein. Wenn wir sie in Gottes Sinn leben, aber auch unverheiratet, können wir solche Beziehungen leben. Ich habe eine Reihe solcher Beziehungen, wo ich weiß, die stehen zu mir und ich stehe zu ihnen. Und wenn es einem von uns schlecht geht, dann gibt es eine SOS-Hotline namens Telefon und dann gibt es das gegenseitige Füreinander da sein und das Gebet und auch die praktische Hilfe. Jesus fordert uns dazu heraus und will uns diese Beziehungen schenken. Und ich glaube, dass er uns alle Voraussetzungen dazu schenkt, sie leben zu können. Also die Frage heute wäre, lebe ich im Bund mit Gott? Kämpfe ich seine Kämpfe? Und lebe ich im Bund mit anderen? Verbindliche Beziehungen mit anderen, die auch auf dem Weg sind mit Jesus. Dann werden wir die Kämpfe unseres Lebens besser bestehen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns in einen Bund mit dir gerufen hast und dass du die Gemeinde gesetzt hast für einen Bund miteinander. Dass wir miteinander auf dem Weg sein können. Danke, Jesus, dafür. Hilf uns zu unterscheiden, wo wir unsere eigenen Kämpfe kämpfen oder die deinen. Und hilf uns selber, fähig zu werden, falls das noch nicht sind, zu verbindlichen Beziehungen von Geben und Nehmen und zueinander stehen. So wie David und Jonathan. Danke, dass du uns gerne segnest. Amen.